Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Mit Nadine Lindner im Hauptstadtstudio in Berlin begrüße ich Tino Chrupalla, Partei- und Fraktionschef der AfD. Herzlich willkommen, Herr Chrupalla.
Herzlich willkommen, Frau Lindner.
Herr Chrupalla, lassen Sie uns sprechen über die aktuelle Situation der Partei. Lassen Sie uns ein bisschen auf das Wahljahr 2024 schauen und auch auf ein neues strategisches, parteistrategisches Umfeld, in dem sich die AfD ja bewegt seit Anfang des Jahres. Ich möchte anfangen mit einem Thema, was viele Menschen bewegt. Wir zeichnen das Interview am Freitag auf, deswegen haben wir ein bisschen zeitlichen Verzug. Aber auch für dieses Wochenende, unter anderem für diesen Samstag, sind nicht nur in Berlin wieder große Demonstrationen angekündigt worden, aber auch in Königs Wusterhausen, in Luckenwalde, in Forst. Viele Menschen sind im Moment auf den Straßen, auch in kleineren Städten. Was ist denn eigentlich Ihre Botschaft an die Demonstrantinnen und Demonstranten, die von ihrem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen?
Ja, grundsätzlich ist es ja völlig legitim, Sie hatten es gesagt, auch grundgesetzlich geschützt, dass natürlich hier demonstriert werden darf. Meine Botschaft an den Demonstranten ist, dass sie friedlich demonstrieren. Ich denke, das ist immer Grundlage dessen. Und dass sie sich auch nicht missbrauchen lassen sollten von staatlichen Institutionen, die natürlich das jetzt nutzen wollen. Und so sehen wir das aktuell ja auch, um von den wirklichen Problemen in diesem Land abzulenken. Und das ist natürlich gerade, was die Migration angeht, ein wichtiges Thema, die Inflation angeht. Auch die Bauernproteste wurden natürlich damit ein Stück weit an die Seite geschoben. Und das nutzt natürlich der Regierung absolut aktuell, hier auch dazu aufzufordern, demonstrieren zu gehen, um von den wirklichen Problemen abzulenken.
Die Bauernproteste sind ja auch weitergegangen in dieser Zeit, unter anderem rund um Hamburg. Also das ist ja jetzt keine Aktivität, die völlig eingestampft ist. Ich habe jetzt nach Ihrer Botschaft an die Demonstranten gefragt. Mich würde aber auch interessieren, was lösen denn diese Bilder bei Ihnen aus? Gibt es ein Nachdenken bei Ihnen und in Ihrer Partei angesichts dieses großen Unmuts, der im Moment über die AfD geäußert wird?
Ja, nochmal, es ist ja legitim, mit der Regierung auf die Straße zu gehen. Und ich habe meinen Wunsch, und den habe ich ja klar ausgedrückt, dass es friedlich bleibt, dass eben keine Transparente vorweggetragen werden, wie zum Beispiel in Hannover AfDler töten. Das sind ganz klare Aufrufe zu Gewalt. Und mich besorgt das auch ein Stück weit, dass hier die Gesellschaft auch mit diesen Demonstrationen auf der einen Seite wie auf der anderen Seite immer weiter gespalten wird. Und da wünsche ich mir eigentlich von allen Parteien, da schließe ich unsere Partei überhaupt nicht aus, hier auch zur Mäßigung beizutragen. Und auch vom Bundespräsident erwarte ich mir dort wesentlich mehr Einfluss auf die Republik, auf das Land und dass er nicht pauschal hier von Rattenfängern spricht oder wie man hier auch bei den Bauernprotesten gesehen hat, die man sofort als rechtsextrem teilweise auch in den Medien geframed hat. Mhm. Ich denke, also das ist nicht der richtige Zeitpunkt dazu. Hier sollte wirklich das Land geeint werden. Diese Aufforderung habe ich gegeben und das sollten auch alle anderen Parteien machen.
Also Aufruf zur Mäßigung auch an Ihre eigene Partei. Wie konkret wird das denn aussehen? Was wird man denn in den kommenden Tagen davon sehen? Weil Sie sind der Parteivorsitzende, Sie sind der Fraktionsvorsitzende. Sie haben es ja auch in der Hand, den Kurs der AfD zu verändern, auch Einfluss zu nehmen auf die Mitglieder. Wenn Sie jetzt zu dieser Mäßigung aufrufen, was konkret können wir da in den nächsten Tagen erwarten?
Nun gut, erstens mal ist dieser Aufruf natürlich an unsere Parteimitglieder insgesamt intern. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns als Partei eben nicht provozieren lassen. Es gab ja auch weitere Diffamierungen, zum Beispiel auch von Herrn Söder, der uns auch als Parasiten beschimpft hat, Frau Strack-Zimmermann, unsere Partei als Haufen Scheiße, es ist die Spitzenkandidatin der FDP. Also auch das sollte man erstmal wahrnehmen und das kommt mir auch in der medialen Berichterstattung viel zu kurz, wie hier die Enthemmung der Sprache, auch durch unseren Bundespräsidenten, der damit sein Amt meiner Meinung nach missbraucht und sich hier als Parteipolitiker geriert. Das sollte eben nicht zur Tagespolitik gehören. Diesen Aufruf mache ich nach Ihnen genauso, dass unsere Parteifreunde und auch unsere Wähler sich davon nicht provozieren lassen.
Wenn man sich die Ordnungsrufe im Bundestag ansieht, da sieht man ganz deutlich, dass die AfD dort vorne liegt. Also von daher wird man vielleicht dort sehen können, ob sich dieser Aufruf zur Mäßigung durchsetzt. Was Sie angesprochen hatten, war ein Plakat, was ich aus Aachen wahrgenommen habe, AfDler töten, wo jetzt aber auch die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des öffentlichen Aufrufs zu Straftaten. Also das heißt, es bleibt auch nicht ohne Konsequenzen dort, wo die Grenzen der Meinungsfreiheit angegangen werden. Es gibt im Moment ja aber noch was anderes zu beobachten. Es gibt ja nicht nur die Demonstrationen, es gibt ja im Moment auch zwei große Petitionen, wo sich Menschen zusammengeschlossen haben, ihre Unterstützung kundgetan haben. Es sind Petitionen so groß, wie es eigentlich kaum vorher gab. Eine mit 800.000 Stimmen, die andere mit 1,6 Millionen Unterschriften. Es geht sowohl um die Prüfung eines Parteienverbots, auf der anderen Seite geht es um den Entzug von Grundrechten von Björn Höcke. Aktives, passives Wahlrecht hat man da im Blick, Stichwort ist Artikel 18. Wenn Sie jetzt diese Debatte rund um das Parteiverbot beobachten, Sie haben jetzt diesen Aufruf zur Mäßigung heute sozusagen hier bei uns dann auch an die Öffentlichkeit getragen, aber wäre es nicht vorher schon mal an der Zeit gewesen, auch diesen Verbotsdebatten überhaupt gar keinen Vorschub zu leisten?
Nun gut, ich denke, wir sind eine rechtsstaatliche Partei. Wir sind eine Partei des Grundgesetzes. Wir haben den Vorschub geleistet. Was wir hier erleben, ist, dass die einzig wahrnehmbare Opposition, dass das natürlich, wie gesagt, die Regierung nutzt, um gegen diese Opposition, die immer stärker wird, die in greifbare Nähe zur Regierungsverantwortung kommt, dass gegen diese Opposition Politik gemacht wird. Man hat Angst. Wir haben es auch gesehen im Bundestag am Mittwoch in der Haushaltsdebatte, dass die regierenden Parteien vor einer erstarkenden Opposition immer mehr Angst hat. Hier geht es um Fründe, um den Entzug der Fründe, um Mandate und natürlich auch um die Angst, dass man eventuell in einigen Landtagen dieses Jahr im Osten nicht mehr im Landtag dabei sein wird, dass man nicht mehr vertreten ist. Und wenn ich Petitionen sehe für den Entzug von Grundrechten, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, das erinnert mich nicht mehr an einen demokratischen Staat, weil das haben immer noch Gerichte zu entscheiden und nicht Petitionen, die man wahlweise irgendwo einfordert. Es gibt auch Petitionen, die klar sagen, die AfD ist als Partei zuzulassen und gegen ein Parteienverbot auch aufgerufen haben. Also das sind Positionen und Polarisierungen, die ich auch in der Gesellschaft aktuell sehe, die ich auch mit Sorge betrachte. Keine Frage. Aber gleichwohl haben die, wie gesagt, diese Dinge Gerichte zu entscheiden und keine Petition.
Aber genau darum geht es ja. Das Bundesverfassungsgericht ist ja diejenige Institution, die über den Artikel 18 entscheiden würde. Also nichts anderes fordert ja diese Petition.
Aber Sie werden sehen, dass genau dieses Bundesverfassungsgericht mit dieser Petition zum Beispiel dem Entzug der Grundrechte für eine Person, gegen die gerichtlich beziehungsweise auch strafrechtlich nichts vorliegt. Ich bin gespannt, wie das ausgehen wird.
Beziehungsweise eine Sache wollte ich noch sagen. Sie hatten eben das ja schon zweimal erwähnt, dass es die Regierung ist, die zu diesen Demonstrationen aufruft. Das ist natürlich nicht korrekt. Es sind vor allem kleinere Initiativen. Es sind in Berlin jetzt zum Beispiel 1700 Initiativen, Organisationen, die sich zusammengefunden haben. Also von daher ist das auch eine Form, in der sie es gerne darstellen. Aber ich glaube, es trifft, oder ich bin mir sicher, es trifft hier nicht den Kern der Realität. Ich würde gerne mit Ihnen noch auf einen anderen Punkt zurückkommen, den Sie eben angesprochen haben, dass Sie die AfD in der Nähe der Macht sehen. Das ist ja auch das, womit Sie in dieses Wahljahr gestartet sind. Nur wenn man sich jetzt die Umfragen anschaut, ist mein Eindruck, dass es für die AfD im Moment einen ganz deutlichen Schritt zurückgeht. Man hat den Deutschlandtrend, 19%, -3%. Man hat das ZDF-Politbarometer mit dem genau gleichen Ergebnis. Wenn Sie jetzt Politprofi sind, sagen Sie, ach naja, das ist ja innerhalb der statistischen Schwankungsbreite. Am Ende, glaube ich, ist es aber doch eine Abkehr, ein Zweifel auch in Ihrer Wählerschaft von der Partei, weil Sie es hier überzogen haben.
Also Frau Lindner, ich muss Ihnen nochmal widersprechen bezüglich der ersten Frage, die Sie ja dann nochmal mit der Beantwortung meiner Frage versuchen haben, neu einzuordnen. Sehr wohl haben Regierungsvertreter zu dieser Demonstration aufgerufen, sehr wohl haben Regierungsvertreter wie Olaf Scholz, wie Annalena Baerbock in Potsdam an Demonstrationen teilgenommen. Gegen wem haben Sie eigentlich demonstriert? Gegen sich selbst? Herr Kretschmer hat in Görlitz demonstriert mit der Antifa, mit einer klaren linksextremistischen Vereinigung, die Gewaltaufrufe gegen AfDler immer wieder ins Netz stellt. Damit hat sich ein Ministerpräsident auf die Seite von Extremisten gestellt. Das gehört zur Wahrheit dazu. Aber wir schweifen ab.
Herr Kupala, möchte gerne zurückkommen. Wir hatten eben angefangen mit dem Thema Deutschlandtrend, Politbarometer, AfD bundesweit bei 19%, 3% minus. Das ist deutlich wahrnehmbar. Das ist eine Abkehr innerhalb der Wählerschaft von Ihrer Partei.
Natürlich nehmen wir das zur Kenntnis. Man muss aber auch sagen, dass in diesem Deutschlandtrend zum Beispiel eine neue Vereinigung, BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, mit eingetaktet wurde. Auch das gehört dazu. Die anderen Parteien konnten ebenso nicht dazugewinnen. Es ist der Deutschlandtrend für die Bundesrepublik. Wir haben Landtagswahlen. Das ist für uns natürlich erstmal oberste Priorität mit der Europawahl. Von daher denke ich, ist es sukzessive jetzt erstmal erkennbar. Auch für uns war klar, dass wir hohe Umfragewerte nicht auf Dauer halten können. Und es sind, wie gesagt, Umfragewerte. Am Ende wird sich entscheiden, und das ist unser Ziel, gerade bei den Landtagswahlen im Osten, in Sachsen, in Brandenburg, in Thüringen, dass ohne die AfD keine Politik mehr machbar sein wird. Und davor haben die großen Parteien natürlich eine Riesen- und Heidenangst. Deswegen wird jetzt eine Kampagne nach der anderen gefahren. Wir werden sehen, ob das verfängt beim Bürger, ob das der Wähler wirklich ernst nimmt und wahrnimmt. Wir machen uns natürlich auch Gedanken, aber auch wir haben dagegen Rezepte.
Lassen Sie jetzt nochmal schauen. Sie haben die Landtagswahl unter anderem in Thüringen angesprochen. Stammland der AfD mit dem Fraktions- und Landesvorsitzenden Björn Höcke. Und auch da sieht man diese Abkehrbewegung. Es gibt eine Insa-Umfrage, die stammt vom 9. Januar, das heißt vor der Veröffentlichung von Korrektiv. Es gibt eine, die stammt ungefähr von einer Woche später, 17. Januar, auch dort -3%. Also das heißt, es ist ja jetzt nicht nur so, dass es im Bund diese Entwicklung gibt. Es gibt diese Entwicklung auch in ihren Stammländern. Plus es gibt Wählerentscheidungen, ganz konkret zum Beispiel im Landkreis Saale-Orla, wo sich Wählerinnen und Wähler gegen den AfD-Kandidaten entschieden haben.
Frau Lindner, das ist doch Demokratie. Wenn sie zwei Kandidaten zur Auswahl steht und einer scheitert knapp, auch das nehmen wir natürlich als Demokraten ganz locker zur Kenntnis. Erkenntnis. Das nächste Mal gewinnen wir wieder die Wahl. Und wenn wir in Thüringen auf Höchstwerten von 35, 36, 37 Prozent in einer anderen Umfrage eines anderen Instituts mal um 2 oder 3% sinken, ja, da geht dir die Welt nicht unter. Das ist für uns eher noch gar noch Ansporn.
Was ich mich noch gefragt habe in Bezug auf Saale-Orla, ob es nicht vielleicht auch noch andere Gründe hat, als jetzt nur das aktuelle Demo-Geschehen. Vielleicht haben die Bürgerinnen und Bürger auch mal in den Landkreis Sonneberg geschaut, haben geschaut, was Herr Sesselmann dort macht, der erste AfD-Landrat ist, der nämlich zum Beispiel ein zentrales Projekt nicht umgesetzt hat. Das ist die Bezahlkarte für Asylbewerber und Flüchtlinge, die in anderen Landkreisen in Thüringen unter CDU-Führung eben wohl umgesetzt wurden. Und wenn jetzt die Fraktionsvorsitzenden Ost in ihrer gemeinsamen Stellungnahme sagen, wir wollen Magneteffekte abschalten, und es dann selber nicht einlösen, da wo sie es tun, frage ich mich, ob nicht der Wähler da auch mal ins Grübeln kommt.
Ja, Frau Lenner, da sind wir jetzt wieder bei hätte, wäre, wenn und aber. Ich weiß nicht, was zum Beispiel der Kreistag, auch die Kreistagsabgeordneten dort für Mehrheitsverhältnisse sind. Das müssen Sie schon Herrn Sesselmann selbst fragen. Also ich gehe nicht bis in die Kommunalparlamente und schaue, inwieweit dort Mehrheiten vorhanden sind. Ich denke sehr wohl, und das war immer unsere Forderung, in vielen Kreistagen, wie Sie vielleicht wissen, bin ich selbst Mitglied des Kreistages, Görlitz, auch wir machen die Forderung auf Bezahlkarten in vielen Parlamenten, auch in kommunalen Parlamenten deutlich. Und wir sehen vor allen Dingen, weil Sie den Orla-Kreis angesprochen haben, aber auch den Kreis Greiz, wo auch die Bezahlkarte bereits eingesetzt wird, dass es Effekte hat, dass Asylbewerber diese Landkreise wieder verlassen. Und daran sieht man, was den Asylbewerbern in diesem Land wahrscheinlich großteilig wichtig ist, nämlich nicht Unterschlupf zu finden und Versorgung vor Krieg und Vertreibung, sondern dass es den sprichwörtlich ums Geld geht. Und genau da wollen wir ansetzen. Wir wollen diese Anreize natürlich zurückdrängen, verdrängen, damit genau diese Migrationskrise, die wir immer noch haben und wo es kaum Lösungen gibt, dass die zurückgedrängt wird und dass die endlich angegangen wird.
Herr Krupalla, ich möchte gerne noch ein bisschen verstehen, was in Ihrer Partei im Moment passiert angesichts der Vorwürfe, die auch gegen Sie erhoben werden. Da ist zum einen die Personalie Roland Hartwig, persönlicher Referent von Alice Weidel im Bundesvorstand, der jetzt seinen Job los ist. Wie es heißt, wurde das Arbeitsverhältnis in gegenseitigem Einvernehmen aber auch sehr abrupt beendet. Alice Weidel hat gesagt, es steht in Zusammenhang mit diesem Treffen. Es gibt andere Hinweise, wo dann auch gesagt wurde, es hat vielleicht auch mit der Kommunikation der beiden zu tun, die schon länger nicht mehr gestimmt hat, was ja auch ein bisschen den Rückschluss darauf lässt, dass Herr Hartwig seine Chefin ins offene Messer hat laufen lassen, dass Alice Weidel von den Medien kalt überrascht wurde von diesen Berichten. Was ich mich jetzt frage, gut, Herr Hartwig muss jetzt gehen, es muss auch ein zweiter Mitarbeiter noch gehen, aber was ändert sich denn jetzt eigentlich konkret? Gibt es jetzt innerhalb des Bundesvorstands die Ansage, dass man mit solchen Treffen sensibler angeht, dass sie vorher besprochen werden, dass man so eine Situation dann verhindern möchte?
Sie haben im Prinzip die Frage schon selbst beantwortet. Genau das wird passieren.
Wie konkret sieht das dann aus? Wie ist der Ablauf?
Frau Lenner, also das sind Ablauf und auch Dinge, die natürlich im Bundesvorstand intern besprochen wird, die werde ich Ihnen hier nicht zum Besten geben. Sie haben alles richtig gesagt. Das Verhältnis zwischen Roland Hartwig und Frau Weidel, und dazu ist eigentlich alles gesagt und auch erklärt worden, dass es natürlich dort Unstimmigkeiten gab. Auch das Vertrauensverhältnis damit erschüttert war. Das hat auch zu dieser Konsequenz geführt. Und von daher gibt es da eigentlich nichts zu ergänzen.
Weil es ist ja interessant. Man hat ja das Gefühl, die AfD verfolgt eine Salamitaktik, gerade auch was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Anne Friedrich Möhrig, der Sohn des Gastgebers des Treffens von Potsdam, der wurde auch von der AfD bezahlt, unter anderem für die Arbeit für den Bundesvorstand. Es ging um Social-Media-Arbeiten. Auch der ist jetzt seinen Job los. Also man hat die Frage, die AfD gibt nur so viel zu, wie im Moment auch ihr vorgehalten wird, und versucht, das hinter vorgehaltener Hand zu klären.
Ja, das ist ja der Unterschied zur AfD vor 5, 6, 7 Jahren, wo wir alles öffentlich ausgetragen haben. Wir klären solche Dinge intern.
Wird es denn weitere Treffen mit Herrn Sellner geben? Sie haben in der Sendung Maischberger gesagt, dass Sie nicht glücklich darüber sind und dass Sie auch Herrn Hartwig gesagt hätten, nein, geh da besser nicht hin. Was ist denn jetzt, ich versuche ja immer noch rauszufinden, was sind denn die konkreten Konsequenzen in Ihrer Partei, auch durch Sie durchgesetzt als Parteivorsitzender?
Na gut, Sie gehen jetzt auf das CDU-Treffen in Potsdam zurück, wo 4 AfDler daran teilgenommen haben und 5 CDU-Mitglieder.
Ja, aus der CDU gibt es Parteiausschlussverfahren, ja, die sehe ich bei Ihnen nicht. Die Frau Lindner, es ist kein Unterschiede sind offensichtlich.
Ja, auch da sollten Sie vielleicht mal bei Herrn Merz nachfragen. Ist noch kein einziges CDU-Parteiausschussverfahren überhaupt angedacht bzw. eingebracht worden. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Also vielleicht werden da auch Dinge anders intern geklärt. Nochmal, ich habe immer gesagt, es ist ein Treffen gewesen, was kein AfD-Treffen war, also auch kein Parteitreffen. Von daher geht es mir erstmal explizit nichts an. Das ist Punkt 1. Zweitens, wenn natürlich Leute hingehen, selbst wenn ein Herrn Sellner auf einer Veranstaltung ist und dort irgendwelche Dinge erzählt, ist es noch lange nicht meine Position und schon gar nicht die Position der AfD. Die mache ich mir auch nicht zu eigen, auch wenn es teilweise vielleicht sogar Unsinn sein sollte. Auch das gehört im Übrigen zur Demokratie dazu, dass man sich das auch anhört und da seine eigene Meinungsbildung hat. Und nichts davon, was Herr Sellner bzw. beziehungsweise große Teile von dem, was Herr Sellner proklamiert, auch in seinen Büchern schreiben, ist Parteiprogramm. Das entscheiden bei uns Fachausschüsse, der Bundesfachausschuss und Parteitage. Lesen Sie in unserem Programm nach und da sind keine Dinge drin, die mit irgendwelchen Punkten von Herrn Sellner übereinstimmen, vielleicht einige, aber das sind unsere entschiedenen und beschiedenen Punkte und auch Positionen, die wir auf Parteitagen demokratisch verabschieden.
Das ist interessant, weil die AfD hat im Moment eine wahre Flut von Papieren zu diesem Thema. Es gibt auch von der AfD im Moment den Versuch, oder es ist nicht nur der Versuch, es wird ja auch durchgeführt, in Landtagen, aber auch im Bundestag durch politische Debatten diesen Begriff noch mal stärker in die Diskussion auch einzubringen. Aber ich finde es interessant, weil es auch eine gewisse Vielstimmigkeit gibt, die in ihrer Partei im Moment zu vernehmen ist. Es gibt unter anderem ein AfD-Positionspapier zum Thema Remigration, wo sie, ich finde, jetzt auch nach längerer Zeit endlich mal definieren, was sie unter dem Begriff verstehen, nachdem sie ihn in Programmatiken verwendet haben, ohne ihn auszuformulieren. Und da gibt es einen interessanten Punkt. Sie sagen nämlich, alle Deutschen sind ohne Ansehen von Herkunft, Abstammung, Weltanschauung oder Religionszugehörigkeit Teil unseres Staatsvolks. Dann gibt es auf der anderen Seite ein Positionspapier der Fraktionsvorsitzenden aus Ostdeutschland von Mitte Januar. Da fehlt dieses Bekenntnis zur deutschen Staatsangehörigkeit bzw. zum Staatsvolk und es gibt stattdessen die Aussage, Deutschland muss wieder deutscher werden. Wissen Sie eigentlich im Moment überhaupt selber, was Sie da wollen?
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, die Papiere, die Sie jetzt angesprochen haben und auch die Ausführungen widersprechen sich doch in keinster Weise. Sie können doch nicht jetzt davon ausgehen, wenn ein Positionspunkt fehlt, dass es dann nicht gemeint ist oder dass Sie dann genau diesen widersprechen.
Deutschland muss deutscher werden, steht da drin. Das ist ganz dezidiert formuliert.
Das widerspricht doch überhaupt in keinster Weise. Deutschland muss deutscher werden, dazu gehören natürlich auch die Deutschen dazu, die Migrationshintergrund haben. Da gibt es doch überhaupt keine Frage und die sind alle herzlich eingeladen, hier Deutschland zum Guten zu verändern. Sie wissen selbst, wir haben etliche Deutsche mit Migrationshintergrund in unserer Partei, auch viele Mitarbeiter. Und die sind natürlich auch besorgt mit der Migrationspolitik aktuell, die hier in Deutschland stattfindet. Und wir sprechen natürlich alle deutschen Staatsbürger an, mit und ohne Migrationshintergrund. Da gibt es für uns überhaupt keine Unterschiede.
Ja, nur dann frage ich mich, ob Sie sich mal mit Maximilian Kralinger unterhalten haben oder sein Buch gelesen haben, wo er nämlich genau diese Gruppe in den Blick nimmt. Er spricht von 15 Millionen Menschen, die in Deutschland prognostisch mit Migrationshintergrund leben werden. Davon 15 Millionen deutsche Staatsangehörige. Und er macht dann so eine Art Gedankenexperiment beziehungsweise führt dann aus, dass es im Moment nicht ansatzweise eine politische Mehrheit, auch in 10 Jahren nicht, oder gar verfassungsvölkerrechtliche Möglichkeit gibt, diese Menschen gegen ihren Willen aus dem Land auszuweisen. Dann haben wir Herrn Höcke gehört Mitte Dezember in Gera, wo er über Doppelstaatler spricht, seinen Plan erläutert oder seinen Wunsch erläutert, die Doppelstaatlichkeit dort aufzulösen und dann insbesondere türkische Mitbürgerinnen und Mitbürger dann auch dazu bewegen zu können, das Land zu verlassen. Also das ist ja alles andere als ein Willkommenssignal aus Ihrer Partei. Kommen ganz andere Töne und es ist ein vielstimmiger Chor, den Sie im Moment versuchen einzufangen.
Nein, den versuche ich nicht einzufangen und auch das muss man erstmal in den richtigen Kontext bringen, nicht wie Sie es bringen. Auch Krah spricht an dieser Stelle in seinem Buch von einem Zukunftsszenario, wenn die Politik der offenen Grenzen und der schnellen Einbürgerung eben genauso weitergeht. Und sogar dann sagt er, und diesen Satz haben Sie ja auch jetzt gerade nicht erwähnt, dass man eben Anreize schaffen muss, nicht mit Zwang ausüben, damit diese Personen auch mit Doppelpass eben gehen. Ich denke, das ist ein großer Unterschied und diese Sorge bereitet uns natürlich sehr wohl. Und nochmal, niemand hat davon gesprochen, dass Deutsche mit Migrationshintergrund rückwirkend noch dazu das Land verlassen müssen. Das hat niemand gesagt und das würde ich auch strikt zurückweisen.
Herr Kopalla, lassen Sie uns nochmal auf das Wahljahr schauen und auf das strategische Umfeld, was die AfD im Moment umgibt. Man sieht das Bündnis Sarah Wagenknecht, was sich ganz dezidiert auch in Konkurrenz zur AfD versteht. Wie positionieren Sie sich denn eigentlich gegenüber dem Bündnis Sarah Wagenknecht? Wie möchten Sie diese Partei eigentlich strategisch angehen? Mit welchen Gegenargumenten arbeiten Sie?
Nun gut, erstmal ist es immer zu begrüßen, wenn es auch im politischen Bereich Konkurrenz gibt. Damit werden wir uns natürlich auseinandersetzen. Noch gibt es ja bei der Parteibündnis Sarah Wagenknecht überhaupt kein Programm. Also von daher sind die politischen Ausrichtungen immer noch nicht klar.
Es gibt ein Europawahlprogramm, das ist beschlossen worden jetzt am Wochenende.
Also ein Europawahlprogramm, ich denke, es gibt sehr wohl Unterschiede, gerade auf der marktwirtschaftlichen Ebene, wo es große Unterschiede zu unserem Programm gibt. Da haben wir wesentlich mehr freiheitliche Aspekte drin als das Bündnis Sarah Wagenknecht. Auch in der Friedenspolitik, da gibt es sicherlich nicht zu große Unterschiede, auch was Waffenlieferungen zum Beispiel an die Ukraine angeht, was diplomatische Lösungen angeht im Ukraine-Russland-Krieg. Also es gibt Überschneidungen, aber ich denke sehr wohl, die Bürger sollen sehen und werden sehen, welche Partei von diesen auch die Mehrheiten bekommen könnte, um wirklich Politik zu verändern, was nicht neu ist. Und daran sehen und sollten die Bürger auch denken, dass mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht die alten Brandmauern zur AfD eben wieder hochgezogen und aufgebaut werden. Von daher ist es eine Partei aus dem Fleische der Altparteien. Es wird sich daran politisch mit Sarah Wagenknecht, und das werden viele Wähler sehen, nichts ändern.
Würden Sie denn mit dem BSW zusammenarbeiten wollen, gemeinsam abstimmen, vielleicht auch koalieren? Könnten Sie sich das vorstellen von der AfD-Seite aus?
Nun, wie Sie wissen, stimmen wir jetzt schon vielen Vorhaben, egal von welcher Partei im Übrigen, die zum Wohle Deutschlands sind, die im Interesse Deutschlands sind, für die zum Wohle der Bürger, stimmen wir generell zu. Und von daher haben wir immer gesagt, wir würden mit allen zusammenarbeiten, wir laden alle zur Zusammenarbeit ein, die es gut mit Deutschland meinen, die mit uns natürlich auch zusammenarbeiten wollen. Keine Frage, warum sollten wir das nicht tun? Mit uns wird es keine Brandmauern geben.
Also Koalition, ja, mit dem BSW.
Nochmal, wir reden jetzt nicht über Koalition, darüber redet man, wenn es soweit wäre. Wir stehen allen Fragen offen. Wenn wir Überschneidungen haben in der Politik und auch in vielen Politikfeldern, die dem Land dienen, sind wir immer zur Zusammenarbeit offen.
Es gibt ja noch eine zweite Partei, die sich noch nicht gegründet hat, aber die sich formiert. Das ist die Werteunion unter Hans-Georg Maaßen. Könnten Sie sich denn vorstellen, mit dieser Werteunion irgendwo in einem Bundesland eine gemeinsame Koalition zu formen?
Selbst das hat ja die Werteunion von sich aus schon erklärt. Im Endeffekt ist das, denke ich mal, eine Partei, wenn sie sich gründet, mit der sich die CDU auseinandersetzen sollte. Wie gesagt, wir haben gerade ein großes Wohligen in der deutschen Parteienlandschaft, was auch interessant ist. Und da werden sich alle Parteien natürlich Gedanken machen müssen, wie man sich programmatisch unterscheidet.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk. Zu Gast ist Tino Chrupalla, AfD-Partei- und Fraktionschef. Herr Chrupalla, das Wahljahr wird ja auch die Europawahl bringen, Anfang Juni. Lassen Sie uns da mal auf die Programmatik der AfD schauen. Da ist ja zum einen zu sehen, dass Sie in Ihrem Europawahlprogramm eine neue europäische Wirtschaftsgemeinschaft souveräner Nationalstaaten fordern. Das heißt, der Dexit steht da nicht mehr drin. Sie wollen eine andere Form von Staatenbund. Jetzt kommt aber Ihre Co-Vorsitzende Alice Weidel in einem Interview mit der Financial Times dann doch wieder mit der Forderung nach einer Volksabstimmung über den Dexit, also das heißt Deutschlands Austritt aus der Europäischen Union, als Plan B. Dexit ja, nein, doch nicht. Was wollen Sie denn jetzt eigentlich in diesem Punkt und warum gibt es diese programmatische Unschärfe?
Na gut, wir haben natürlich, und Sie haben das, denke ich, auch im Pressestatement von Alice Weidel auch am Dienstag oder am Montag gehört, was sie ganz klar natürlich auch zurückgewiesen hat, dass es auch für den Ausstieg aus Europa bzw. aus dieser Europäischen Union für Deutschland zu spät sei. Was wir immer noch kritisieren und was man hätte tun können, und das muss man rückwirkend sagen, dass man natürlich eine Volksabstimmung hätte durchführen müssen, genauso wie man auch eine Volksabstimmung in Bezug der Währungsunion, der D-Mark, hätte führen müssen. Wir wollen natürlich mit unseren Partnern Europa reformieren, das ist unser Ansatz für Europa. Gerade wir als ein Land in der Mitte Europas wissen, dass wir natürlich Europa brauchen. Der Binnenmarkt ist wichtig, den wir immer unterstützen, und den wollen wir auch natürlich weiter festigen. Wir können nicht einfach aussteigen.
Weil ich habe mich gefragt, ob nicht Frau Weidel dann am Ende auch mal auf die Kritik gehört hat, die ja wirklich zahlreich im Moment auch aus der Wirtschaft kommt. Zum Beispiel vom Verband der Familienunternehmer, die auch den Mittelstand vertreten. Die haben gesagt, diese ganzen Dexit-Planspiele zeugen von der ökonomischen Dummheit dieser Partei. Ich zitiere hier, Gift für den exportorientierten deutschen Mittelstand. Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammern, hat sich dann auch noch mal gemeldet und hat die AfD auch angegriffen, hat kritisiert, dass sich die AfD oder beziehungsweise hat nochmal betont, wie wichtig die Willkommenskultur in Deutschland ist, wie schwierig es im Moment ist, geeignete Mitarbeiter zu finden. Also nicht nur die Menschen auf den Straßen, sondern auch aus zahlreichen Stimmen der Wirtschaft, seien es nationale Verbände, seien es lokale Verbände, hat die AfD im Moment ein Ausmaß an Kritik erlebt, wie man selten gehört hat.
Wissen Sie, Frau Lindner, ich muss ein Stück zurückweisen. Nicht Verbandspräsidenten wählen die AfD, sondern deren Mitglieder. Und deren Arbeiter und deren Unternehmer. Ich bin selbst mit vielen Handwerkern unterwegs. Ich bin bei vielen Handwerkertreffen dabei, bei vielen Mittelstandsvereinigungen dabei. Und teilweise sprechen die Präsidenten dort gegen ihre eigenen Verbände. Das ist einfach und das gehört einfach zur Wahrheit dazu. Wir sehen es ja bei den Bauerndemonstrationen. Woher sollen denn auch 20% Wähler oder Umfragewähler aktuell herkommen, wenn sie das sehen? Das sind immerhin 10 Millionen Wähler. Denen geben wir eine Stimme. Und natürlich haben viele Präsidenten, und das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dann schauen Sie doch mal, welches Parteibuch Sie haben. CDU-Parteibuch. Welcher Verbandspräsident würde sich hinstellen in der jetzigen aufgewühlten politischen Lage und würde sagen, es ist ein super Programm, was die AfD macht. Was würden Sie denn mit diesem Präsidenten medial machen? Sie würden ihn zerhacken. Sie würden ihn medial mundtot machen. Er müsste zurücktreten.
Herr Chrupalla, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Vielen Dank.